herzlich willkommen beim Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Stefan Böck. Heute geht es um die Materialwende. Die Bauwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Sie muss nachhaltiger werden, ressourcenschonender, effizienter und gleichzeitig wirtschaftlich bleiben. Doch wie gelingt dieser Wandel tatsächlich? Reicht es, einzelne Produkte zu optimieren oder braucht es einen grundsätzlichen Wandel in Richtung Systeme, Prozesse und Skalierung? Mein heutiger Gast ist Thomas Bader. Er ist Geschäftsführer von Leipfinger Bader. Das bayerische Unternehmen entwickelt sich vom klassischen Ziegelhersteller zunehmend zu einem Anbieter ganzheitlicher Bausysteme mit einem klaren Fokus auf industrielle Fertigung, serielle Prozesse und nachhaltige Materialien wie Lehm. Herzlich willkommen, Herr Bader.
Ich freue mich sehr.
Ja, Leipfinger Bader ist ein familiengeführtes Baustoffunternehmen mit Wurzeln bis zurück ins 19. Jahrhundert und heute wird das Unternehmen in fünfter Generation von Ihnen geführt. Herr Bader, erzählen Sie doch unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen, wie man vom Ziegelhersteller zum Treiber einer neuen Bauindustrie wird.
Durch die Kunden. Uns treibt der Kunde oder uns spornt der Kunde an. Wir hören unseren Kunden gut zu. Was brauchen die Kunden für Lösungen? Wie können wir mit unseren Produkten unserem Kunden dienen? Sag mal, wir machen das Schönste auf der Welt. Wir erstellen Gebäude. Und das ist ja das, was irgendwie bleibt von dem, was man tut. Und der Kunde hat immer wieder neue Ideen. Und als Unternehmen hat man natürlich Ideen. Und das zusammenzubringen und das nach vorne zu bringen, ist eine super spannende Tätigkeit.
Und was treibt die Kunden?
Natürlich Veränderungen. Also wir haben ja verschiedene Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen, wie zum Beispiel, wir werden auf einen riesen Arbeitskräftemangel zusteuern in Zukunft. Also sprich, die Pensionierung von Handwerkern wird dazu führen, dass Leistungen gerade im Handwerksbereich, und das spürt man ja in allen Bereichen, teurer werden, was auch gut ist. Das führt natürlich dazu, dass wir als Industrie uns überlegen müssen, welche Maßnahmen können wir im Unternehmen abbilden, um hier unseren Kunden wirtschaftlichere Lösungen wieder anbieten zu können, wie zum Beispiel serielle modulare Vorfertigung. Dann haben wir ein ganz großes Thema in der EU-Taxonomie. Also hier treibt uns die Europäische Union hin zu Nachhaltigkeit, Klimaresilienz. Wir müssen uns überlegen, wie können wir Gebäude neu bemessen und bewerten. Also welche Rolle spielt ein Gebäuderestwert? Wie lange steht ein Gebäude? Mit welchen Produkten ist es verbaut? Wie ist der technische Kreislauf? Cradle to Cradle. Wie funktioniert dann, wenn ich mal rückbaue? Welche Materialien habe ich heute schon im Gebäude, die ich vielleicht in Zukunft wieder verwenden kann? Das ist, glaube ich, ein großer Treiber, ein großer weiterer Treiber. Und der nächste Treiber ist natürlich der große Punkt der Digitalisierung. Das beginnt, da ist Deutschland, muss man sagen, völlig hinten nach im Bereich der Digitalisierung der Verwaltungsbehörden, also sprich digitale Baugenehmigung, dass man hier schneller wird, bis hin dann, dass ich das Gebäude digital umsetze. Also wir erfinden ja jedes Gebäude immer wieder neu, fangen bei Null an und entwickeln von Null an. Und das ist eigentlich eine dramatische Entwicklung, die man aus meiner Sicht, oder das würde ich mir wünschen, über ein hohes Maß an Digitalisierung verändern könnte, wollte.
Jetzt ist das, was Sie beschreiben, durchaus zusammenzufassen unter der Headline Transformation der Bauwirtschaft. Wenn man es jetzt runterbricht auf ein Unternehmen wie das Ihre, wo ist da der Punkt, wo Sie sagen, okay, so wie bisher können wir nicht weitermachen, wir müssen uns verändern? Wann war bei Ihnen dieser Punkt?
Es sind immer wirtschaftliche Themen. Als Unternehmer denkt man ja immer in die Richtung, wo sind die Geschäftschancen und wo sind die Möglichkeiten der Weiterentwicklung? Und dort haben wir halt erlebt, dass wir mit dem reinen Ziegel, also sprich Ziegel auf Ziegel, das führt zu einer Wand. Jetzt muss ich dazu sagen, das wird es immer geben, das wird es immer weiter geben und das wird man immer weiter brauchen, weil man eine Lückenverdichtung hat oder wie auch immer, wird der Weg, den wir gesehen haben, wird weitergehen zu einer industriellen Vorfertigung der Produkte. Also das heißt, wir produzieren heute in einem hohen industriellen Maßstab mit, sage ich mal, in der Schicht bei uns mit 2 oder 3 Leuten, produzieren wir hocheffizient einen Ziegel, pro Sekunde ein Stück Ziegel. So sind unsere Taktzeiten. Und dann stellen wir das Produkt in der Palette auf den Hof und warten, dass jemand kommt. Und teilweise wissen wir nicht, kommt jemand nicht, ja, wird das Bauvorhaben, geht das in einem halben Jahr los oder geht das viel später los? Sagen wir, so ein Ziegelwerk wie bei uns produziert, an einem Standort produzieren wir, um eine Größe da zu ermessen, zwischen 6 und 8 Einfamilienhäuser am Tag. Also sprich, das Geschäft muss ja dann auch laufen. Und hier sehen wir eben den Weg in die industrielle Vorfertigung, serielles und modulares Bauen.
Also vielleicht kurz noch ein paar Zahlen. Es gibt rund 400 Mitarbeitende bei Ihnen. Ja. Sie produzieren so an die 10.000 Wohneinheiten pro Jahr, habe ich auf der Website gelesen.
Die Produktionskapazität, ja.
Und es gibt mehrere Standorte in Deutschland und Sie produzieren selbst an den Standorten die Systeme. Und wenn man auf die Website schaut, es gibt tatsächlich Systeme für fast eh alles, also Fassaden, alles Mögliche. Aber ja, alle haben eines gemeinsam, sie wirken sehr skalierbar, sie wirken sehr eben systematisch gedacht, zu Ende gedacht und industriell in einem industriellen Rahmen produziert. Ist das richtig?
Das stimmt so. Wir haben zum Beispiel, ist ein Thema, das für uns und für unser Unternehmen große Veränderungen hervorgerufen hat. Wir haben uns mit Lüftungstechnik beschäftigt. Also wir kamen klassisch, wer sich erinnert, aus der Passivhausbauweise, haben uns mit Passivhausbauten beschäftigt, dicke Wandstärken, 50 Zentimeter und dann eine komplexe Lüftungstechnik, die dahinter steht und die sehr bedienungsunfreundlich ist, würde ich sagen. Was war unser Weg dorthin? Überzeugt und was haben wir gelernt, als wir uns mit der Passivhausbauweise beschäftigt haben? Wir haben gelernt, über Wärmebrücken zu denken und wir haben gesehen, welche Wärmebrücken sind in einem Gebäude gar nicht gelöst? Oder das sind ja diese klassischen Sachen, das macht man in der Anwendung schon seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren so. Und hier haben wir eine Vielzahl, im Grunde unseren ersten Wärmebrückenkatalog, das war 2006, 2007, haben wir einen Wärmebrückenkatalog für unsere Produkte erstellt und haben dann festgestellt, wo sind eigentlich Schwachstellen im Gebäude und wie können wir diese Wärmebrücken beheben? Weil ein wärmebrückenfreies Gebäude ist ein bauschadensfreies Gebäude. Und dann haben wir uns die ganze Lüftungstechnik, Lüftungsentwicklung angesehen und haben hier auch einen großen Bestandteil gesehen, dass wenn ich eine große Möglichkeit gesehen, dass wenn ich ein Gebäude, zentrale Lüftungsanlagen, die natürlich irgendwann einmal eingeschaltet werden und die Rohre sind da drinnen, sind wir halt den Weg gegangen, dass wir zum Beispiel Lüftung in Verschattungselemente in der Wand integriert haben und das ganze TGA-Gewerk Lüftung verschoben haben in den Rohbau. Und das ist jetzt natürlich ein Denkprozess, der ist in den Ablaufplänen eines Bauvorhabens, auch in der Architektur, ein schwieriger Punkt, wenn auf einmal so ein Gewerk verschoben wird. Der Punkt ist aber, mit einer dezentralen Lüftungsanlage im Vergleich zu einer zentralen Lüftungsanlage spare ich mir ungefähr die Hälfte des Geldes der Lüftungstechnik. Und diese wirtschaftlichen Innovationen, die wir hier geschaffen haben, führen natürlich dazu, dass wir da eine hohe Marktumsetzung bekommen.
Das klingt total spannend und beschreibt ein bisschen den Kern des Problems, wo oftmals aber die Aussage ist, weil es immer schon so war, machen wir das weiter so. Wie schaffen Sie das als Unternehmen dann da nicht nachzugeben und zu sagen, nein, wir machen das jetzt anders?
Muss ich jetzt auch sagen, Kunde und auch Mitarbeiter. Also es sind auch Mitarbeiter, die treiben und die sagen, das brauchen wir. Wir brauchen dafür eine Lösung. Weil wenn wir die Wohnraumlüftung lösen in einem Gebäude, in Deutschland erhält man dann zum Beispiel zusätzliche Förderkonditionen, zusätzliche Abschreibungsbedingungen, zusätzliche Zinsvorteile, die QNG-Bauweise. Und das ist zum Beispiel mit Lüftungstechnik auf eine einfache Art und Weise zu realisieren. Und das war natürlich, das sind dann alles Treiber, die dazu führen. Aber nichtsdestotrotz, am Bau ist es so, wir haben irre viele Ideen und entwickeln täglich neue Ideen und es kommen auch viele Menschen auf uns zu. Und das ist auch unser Kern, also das auch an Ihre Hörer oder Leser, wenn jemand eine Idee hat, bei uns sind offene Türen dafür. Es ist allerdings so in der Bauwirtschaft, es setzen sich nur die wirtschaftlichen Ideen um. Also wir müssen ganz klar einen Fokus legen auf Wirtschaftlichkeit, kannst natürlich eine High-End tolle Idee haben, die ein paar Leute interessiert, das funktioniert auch. Aber es muss sich immer einen wirtschaftlichen Vorteil geben. Dann funktioniert es.
Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ich glaube, auch beim Thema Nachhaltigkeit gibt es einerseits den Treiber der EU-Taxonomie, Sie haben es schon erwähnt. Auf der anderen Seite kommt man zu dem Punkt, den Sie gerade beschrieben haben. Die Systeme müssen wirtschaftlich sein. Also nachhaltiges Bauen muss in Wahrheit eigentlich auch mindestens genauso günstig und effizient sein wie das herkömmliche Bauen. Ja. Sehen Sie das auch so?
Oder man muss es sogar verbessern. Also wenn ich es heute schaffe, dass ich über serielle Vorfertigung oder modulare Bauweisen Baukosten senke, das wird nicht bei jedem Bauvorhaben gelingen, aber beim Großteil der Bauvorhaben erleben wir es, dass das funktioniert. Bietet das natürlich große Vorteile für Investoren und ich habe trotzdem eine Verbesserung in der Nachhaltigkeit. Das schließt sich nicht aus. Also Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit am Bau schließen sich nicht aus.
Da kommt Lehm ins Spiel. Ich habe gesehen, Sie haben da schon sehr viele Produkte am Start, die Lehm in industriellem, quasi normalem Maßstab, wie es die Bauindustrie gewohnt ist, verarbeiten. Können Sie das ein bisschen erzählen, wie Sie da vorgegangen sind?
Also in der DNA der Ziegelhersteller, aller Ziegelhersteller, steckt natürlich der Lehm, weil das ist unser Grundprodukt, aus dem der gebrannte Ziegel erstellt wird. In der Evolution der Geschichte der Ziegel ist ein jahrtausendealtes Produkt und es hat einen Grund, warum er gebrannt wurde. Wenn man sich die alten Gebäude anschaut, und das sind ja oft die Gebäude, ob das jetzt in Österreich, Deutschland, Schweiz, alte Bauernhäuser, sie gehen in diese Gebäude immer gern rein. Ja. Da ist eine gute Atmosphäre, da ist auch gute Luft und man fühlt sich wohl. Und wenn man sich die Gebäude anschaut in unserer Baukultur, dann sind all diese Gebäude gebaut mit Ziegel, mit Holz und mit Lehm. Und Lehm ist eigentlich diese verbindende Sache, weil man ja früher technisch nicht in der Lage war, einwandfrei und so zu produzieren, wie wir es heute tun, auf einem gleichbleibenden Qualitätsniveau. Sondern wir haben einfach durch die Verfahren, Feldbrand zum Beispiel, war das Produkt gar nicht möglich, ein Ziegel zu werden, sondern es waren halt auch ein paar ungebrannte Ziegel dabei. Aber mit denen wurden genauso Wände gemauert und die wurden genauso verwendet und man hat die Materialien verwendet, die man vor Ort hatte. Und in den Gebäuden hat man vielleicht dann Kalk oder Lehm, Putze eben verwendet oder hat den Kitt auch aus Mörtel, war dann eben Lehm, Mörtel oder andere Produkte. Also aus der Baukultur, aus unserer Baukultur in Europa ist es eigentlich schon ein bestehendes Verfahren. Das hat sich natürlich dann verändert, wie der Stahlbeton kam. Und wie sie natürlich auch Architektur höher und klar, das hat alles Vorteile und Ingenieurbau werden wir Stahlbeton brauchen. Aber ich bin der Meinung, im Wohnungsbau können wir in vielen Bereichen auf den Stahlbeton verzichten. Und für mich ist dieses Vorbild das Gebäude, in dem unser Büro ist, das meine Urgroßeltern gebaut haben. Und das eben nicht, da ist keine Tonne Stahl und da ist keine Tonne Beton. Die Investoren können sich jetzt überlegen, was wird passieren, wenn sie den ganzen Stahl schon mehr einsparen im Beton. Kann ich das auch unbewehrt machen? Aus unserer Sicht kann man es unbewehrt machen. Das hat man früher auch so gemacht. Deswegen sind die Gebäude jetzt nicht zusammengekracht oder zusammengefallen. Bei uns haben sich halt ständig die Sicherheitsniveaus nach oben geschraubt. Und das ist die Frage jetzt, wenn ich mir ein Gebäude anschaue und Sie schauen die Gesamt-CO2-Belastung eines Gebäudes an, dann bringen Sie halt am meisten in das Gebäude rein mit Beton und mit Stahl. Und wenn ich das reduziere, dann verbessere ich meine CO2-Bilanz. Und wir sind diese Innovation gegangen mit einem jungen Architekten, dem Julian Trummer, der wirklich in einer, ja, eine irre Motivation hat, das Thema Lehm nach vorne zu bringen und hier im Bereich der Holzlehmdecke. Und im Grunde auch wieder, ich bleibe, wenn Sie 200 Jahre zurückschauen, dann gab es nichts anders als das. Es war schon, das ist nichts, das ist jetzt eine neue Erfindung des Alten. Und das, was wir jetzt versuchen, ist zum Beispiel diese Holzlehm-Massivdecken zu industrialisieren. Also sprich, in einen industriellen Prozess zu bringen. Und wir haben hier, möchte ich sagen, eine große Rückendeckung der Architektur, die diesen Weg mitgeht. Es ist ein Produkt, das ist von der Bauphysik, vom Schallschutz, vom Brandschutz, von all diesen Themen handelbar. Und es wird eine industrielle Weiterentwicklung und Skalierung erfahren. Und das wollen wir nach vorne bringen und das wollen wir treiben. Und das halte ich für eine große Chance. Und ich merke diese Euphorie, die dort auch in der Architektur ist. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, wenn ich mit meinen High-End-Produkten heute auf die Architekten zugehen würde und sagen, ich habe den besten Ziegel mit den besten bauphysikalischen Werten, würden alle sagen, ja danke, wissen wir, kennen wir alles. Aber wenn ich sage, ich kann 50% des CO2s im Gebäude reduzieren über die Veränderung der Decke, ich glaube, dann springen die Herzen sehr schnell über.
Ja, das
hoffe ich auch auf unsere Hörer und Leser.
Ja, absolut. Also ich glaube, die Architektur und die Planung lechzt nach solchen Systemen.
Wir brauchen Mut. Wir brauchen mutige Leute, die bereit sind, das, was man vor 200 Jahren schon gemacht hat, wiederzumachen. Und das ist im Bau echt schwierig, weil es alles so festgefahren ist. Ja? Weil es immer so ist. Haben wir ja schon vorher gesprochen. Und das ist so diese Technologiefeindlichkeit, würde ich fast sagen. Dagegen muss man immer was tun, ja, und muss immer Aufklärungsarbeit leisten. Und als wir die Produkte auf den Markt gebracht haben, da ging es sofort darum, wie ist das EPD? Gibt es eine Zulassung? Wie ist der Brandschutz? Wie ist dieses, wie ist jenes? Wo ich mir gedacht habe, ja mein Gott, wenn ich hier 10 Millionen dann ausgegeben habe für die Tests und dann habe ich das Produkt, das ich auf den Markt bringe, und du schaust dir die Baukultur der Gebäude an in Europa. Ja, mein Gott, ich weiß nicht, wie unsere Vorfahren das gemacht haben. Also, aber es ist halt heute so, ohne Zertifikat kannst halt nicht mehr, kann man halt nichts mehr machen. Deswegen, das müssen wir natürlich weiterentwickeln. Das ist auch ein großer Treiber, hier die Sicherheit, auch die Rechtssicherheit für diese Produkte zu liefern. Aber von der Logik, was soll daran falsch sein, wenn ich eine tragende Holzkonstruktion habe und ich vergieße das mit Lehm und habe einen Bombenschallschutz und der Brandschutz, der wird ausreichend sein.
Ich habe das jetzt schon in meinem Kopf als Frage. Also es gibt mutige Menschen in der Bauwirtschaft, wie Sie. Es gibt euphorische Architekten, wie wir hören. Aber es gibt Normen und Gesetze und sonst noch einige Menschen oder Institutionen, die einem erklären wollen, warum das eben nicht geht. Wie halten Sie da durch oder was braucht es aus Ihrer Meinung nach, damit wir hier schneller vor allem über den Berg kommen, wenn man die Klimasituation, all das, was sich verändern muss, anschaut, da müssen wir hier eigentlich Tempo reinbringen.
Was braucht es dazu? Sag mal, wir haben rechtssichere Regeln und Normen im Bau geschaffen, die gut sind. Und ich bin kein Freund, dass man jetzt sagt, man wirft alles über den Haufen und streicht Sicherheitsniveaus. Das darf nicht passieren. Die Industrie ist gefordert, das zu entwickeln. Das müssen wir tun. Und industrielle Skalierung funktioniert halt dann, je mehr ich Anfragen habe, umso mehr bin ich bereit und mutig zu investieren. Und ich glaube, es geht nur über die Überzeugung des Marktes. Und es geht natürlich auch darum, wenn ich Mitstreiter auch finde, und die finden wir, die sagen, lass uns diesen Weg vorangehen, wir unterstützen das in der Architektur gemeinschaftlich mit den Anwendern, mit den Architekten, mit den Planern. Es gehört ja da alles dazu, dann ist das schon der richtige Weg, wie wir unterwegs sind. Ob er jetzt schnell ist oder langsam ist, das möchte ich nicht beurteilen, wenn die Standardbauzeit von einem Gebäude, zumindest in Deutschland, 1,5 Jahre ist von so einem Wohngebäude. Da ist die Frage, wie könnte man das durch modulare Vorfertigung verkürzen? Mhm.
Was mir da auch noch einfällt, ist die Frage, sind Architektinnen und Planerinnen gut genug informiert über das, was in der Bauindustrie, in der Materialwende sich eigentlich abspielt?
Das ist schwierig zu sagen. Der Architekt macht ja viele Vorschläge. Und wir sehen das schon mit unseren Produkten, werden in vielen Bauvorhaben Vorschläge gemacht, ob der Investor dann den Weg mitgeht, ob der Bauherr oder den Weg mitgeht, das wissen wir oft nicht. Also es ist, ich glaube, schon ein Zusammenspiel. Und Innovationen oder auch sowas wie Lehm muss einfach raus aus der Nische. Und er hat eben große Vorteile, dieses verbindende Element zu sein zwischen Ziegel und zwischen Holz. Und wenn Sie sich anschauen, einfach die Marktdaten, das ist das, was mich so irritiert. Der Holzbau wächst und mit dem Holzbau wächst überproportional der Betonbau. Und die Architektur feiert sich selbst den höchsten, besten, größten Holzhybridbau hinzustellen, überall in Europa. Aber das, was steigt, ist der Anteil von Beton. Eigentlich ein, ich will das jetzt nicht beurteilen oder bewerten, aber das ist ja ein Fakt, der ist da. Und ich bin halt auf dem Weg, oder wir als Unternehmen sind halt auf dem Weg, gehen wir zurück zu traditionellen Verfahren, zu regionalen Verfahren, gehen wir zurück zu Baustoffen, die wir vor Ort haben, die sich bewährt haben über die Jahrtausende, über Jahrhunderte. Und lass uns das wirtschaftlicher mit einem geringeren CO2-Footprint machen. Ich glaube, dann sind wir gut unterwegs.
Ist das immer die Devise, wenn Sie herangehen an Produkte und Lösungen, dieses Zusammenspiel?
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, ja. Man kann das hypothetisch, das sind alles so hypothetische Fragestellungen. Man könnte heute drüber sprechen, was wäre in Europa, wenn jemand ein Verfahren finden würde, bei dem die Energieerzeugung die Hälfte des CO2s nur bräuchte. Ich bin der Meinung, der würde mit seiner Idee gar nicht auf den Markt kommen, weil er sich die CO2-Zertifikate gar nicht kaufen kann, geschweige denn, dass das eine Bank finanzieren würde. Also wir haben schon so ein paar Regeln geschaffen mittlerweile, die ich habe jetzt von Technologiefeindlichkeit vorher gesprochen, die halt, wo wir einfach nur mal offen sind, ja, gegenüber neuen Ideen. Und ich glaube, man muss gegenüber allem offen sein und über allen Verfahren und Möglichkeiten und darf keine Denkverbote haben.
Jetzt haben Sie eingangs schon den Fachkräftemangel angesprochen. Alles, was Sie beschreiben, braucht Menschen, die extrem motiviert, aber vor allem auch gut ausgebildet sind und diesen Willen zur Innovation auch mitbringen. Wie geht es Ihnen da vor Ort auch an Ihren Standorten bei dem Thema?
Das ist für uns, also für mich ist eine spannende Frage, weil ich als Unternehmer natürlich dieses große Glück habe, dass ich diesen Freiraum habe, dass ich mich mit Innovationen in meinem Unternehmen beschäftigen darf und sehr viele gute Mitarbeiter haben, die sich dann um Vertrieb, ums Marketing, um die Produktion, um die Weiterentwicklung auch in diesen Bereichen kümmern. Das, was ich feststelle, ist, man zieht sich so gegenseitig an. Ja. Also wir haben in der Firma, und da bin ich auch sehr dankbar, mein Geschäftsführer-Kollege ist ein knallharter Controller, der bremst mich immer aus. Ja. Und da schauen wir uns schon auch die interne Wirtschaftlichkeit an. Aber bei ein paar Sachen muss man halt nach vorne gehen und da verdient man noch nicht gleich Geld. Aber ein Unternehmen muss Geld verdienen. Und das, man verdient Geld, wenn das Produkt den Menschen dient und wenn es das Produkt muss gut sein und muss erfolgreich sein, sonst funktioniert es nicht.
Aber kriegen Sie die Leute, die Sie brauchen für diese Transformation?
Sehr, ja. Also das ist, muss ich sagen, vielleicht ziehen wir es auch an, aber das Thema, dass wir jetzt da viele Menschen, die für uns auch aufgrund wahrscheinlich dieser Innovation oder weil wir andere Wege gehen und weil wir eben nicht bei Prozesse, wir haben sehr flache Hierarchien und man kann sich hier bei uns auf einem guten Weg selbstständig entwickeln. Wir haben zwar hier an unserem Hauptstandort eine sehr dörfliche Lage und junge Architektinnen haben jetzt zum Beispiel kein Auto mehr. Ja, das ist für uns natürlich eine Herausforderung, weil hier gibt es keine Bahnverbindung. Bus ist auch so semi. Aber das kann man dann auch lösen. Also das funktioniert schon auch.
Das deutet darauf hin, dass Architektinnen und Architekten zu Ihnen kommen, um sich alles vor Ort anzusehen. Das ist wahrscheinlich sehr informativ.
Das Wichtigste, ja. Das ist das Beste eigentlich. Und nichtsdestotrotz, wir überlegen aber zum Beispiel schon, ob wir in Städten halt an Universitäten auch uns dort mit Standorten anschließen müssen, um uns, um das einfach auch zu öffnen. Wobei ich immer schon viel davon halte, dass man hier aus diesen Prozessen viel mitkriegt, ja, wo das Unternehmen herkommt und wo die Wurzeln sind.
Das heißt,
aber ich sage, also Mitarbeitergewinnung ist für uns auch Auszubildende, möchte ich sagen, jammern ja viele Unternehmen drüber, muss ich sagen, ist bei uns jetzt nicht der Fall. Was natürlich auch aktuell passiert, es ist schon ein Mind-Change. Also es gibt jetzt schon auch viele Arbeitssuchende durch die Rezession in Deutschland. Verändert sich gerade.
Ich komme da gleich noch zurück. Ich wollte noch fragen, mit welchen Aha-Erlebnissen fahren ArchitektInnen dann wieder weg von Ihnen?
Ja, eigentlich schon so, dass die sagen, ich frage ja immer die Leute, hast du ein Bauvorhaben, wo wir das umsetzen können? Und das ist natürlich oft das, ist natürlich das Zusammenspiel mit dem Investor. Also es ist oft nicht der eine Termin, sondern es sind diese 2, 3 Termine, Architekt, dann die ganze Planerseite, also sprich Planerseite vom Statiker, Brandschutzer, Schallschützer, die alle ihr OK geben müssen bei Bauvorhaben. Und dann auch der Investor, der auch dahinter stehen muss. Und da muss manchmal die Sonne gut stehen, dass es funktioniert, ja, oder die Konstellation gut sein. Aber die Innovationen entwickeln sich. Also und eh, dass wir das gut umsetzen können auf diese Weise.
Können Sie da 1, 2 Beispiele nennen, wo Sie sagen, okay, da ist ein Gebäude entstanden, das entspricht eigentlich wirklich dem, was von Ihrer Seite Leipfinger-Bader möglich ist?
Wir haben echt, und da bin ich sehr dankbar, viel Glück gehabt, Florian Nagler, Professor an der TUM in München, hat seinen Büroneubau mit einer Holzlehmdecke ausgestattet und ist auf uns zugekommen. Mhm. Peter Brückner von Brückner Brückner Architekten. Wir haben hier bei einer Veranstaltung in einem ganz anderen Rahmen über unser Unternehmen gesprochen oder über die Möglichkeiten gesprochen. Er hat sich das angeschaut und hat gesagt, ich möchte das in einem Gebäude umsetzen. Ich ziehe das durch. Ich bringe die alle an einen Tisch zusammen. Und das waren für mich, kriege ich heute noch Gänsehaut. Thomas Auer ist auch so einer von Transolar, jetzt Professor an der TU München, oder Boris Peter, C4 Engineers, wo ich einfach merke, dass wir mit unseren Lösungen, dass das bei den Menschen auch irgendwie ein Stück weit das Herz öffnet und die das unterstützen und weiterführen. Und da ist man halt dann auch in der Innovation und in der Entwicklung, gibt es unwahrscheinlich viel Kraft zurück. Oder wir haben mit der TU München ein Projekt gemacht, jetzt an einem Standort bei uns in Pfeffenhausen. Lehmturm hieß das, ja. Also einfach mal experimentelles Bauen, Lehm, Holz, Ziegel, Anschlussdetails, wie würden bestimmte Knotenpunkte bei einer größeren Konstruktion in Form von Hallen oder von größeren Bauwerken ausgeführt. Und ich bin begeistert, und das ist auch das Feedback, das wir bekommen, wenn Studierende sich da dann in so ein Thema reinfuchsen und reinarbeiten wollen, dann merkst du, dass sich was verändert und dass man auf dem richtigen Weg unterwegs ist.
Ich wollte noch einen Aspekt ansprechen von vorhin, Thema Robotik, Automatisierung, auch im Zusammenhang mit Fachkräften. Was spielt sich da ab? Wie sehen Sie das in der Zukunft, in Grad der Automatisierung, sowohl bei Ihnen in den Hallen, in der Vorfertigung, als auch auf den Baustellen selbst?
Also die Ziegelherstellung, wie beschrieben, ist eine vollautomatische Fertigung, hoher robotischer Einsatz. Wir haben hier das Thema, dass wir Fachkräfte mehr in Elektronik, Elektrik, in all diesen Bereichen, in denen die Industrie sucht. Diese Prozesse, die wir heute im Ziegelwerk machen, umzusetzen, dass ich vorgefertigte Wandscheiben produziere, ist easy. Dass ich aus diesen Wandscheiben dann ein Modulgebäude mache, entweder mit einer CLT-Bodenplatte und Decke oder mit einer Betonbodenplatte und Decke, ist auch überhaupt kein Problem. Dass ich das ausbaue, das funktioniert, dass ich hier eine hohe Wirtschaftlichkeit habe. Das, was für uns die große Herausforderung sein wird, wird der Prozess auf der Baustelle sein. Also sprich, das Gebäude, das entworfen ist, und da haben wir eine Vielzahl von Gebäuden, die sich im Grunde Gebäudetypologien, die sich regelmäßig wiederholen. Und wir müssen aber in Deutschland, in jedem Bundesland, in jedem Ort, in jeder Kommune für das gleiche Gebäude, das wir jetzt schon zigfach erstellt haben, immer wieder den gleichen Prozess der Planung, der Genehmigung, die mittlerweile hier bis zu 20 im öffentlichen Bereich über 20% Baunebenkosten verschlingen. Und das ist ein absoluter Hammer, dass ich eben nicht verstehe, wie ich vorher schon angesprochen habe, im Bereich der Digitalisierung, gerade auch der Behördendigitalisierung, dass man das Thema nicht anpackt. Also wenn ich dort Baunebenkosten explodieren förmlich, und das ist ein Punkt, wo man ansetzen muss, und das hat ein großes Innovationspotenzial. Wie kann ich Baunebenkosten senken? Mhm. Für uns eine große ja, Möglichkeit, weil wir halt in Produktsystemen denken und wir versuchen, unseren Kunden, unseren Investoren, Bauträgern Lösungen zu bieten, wie wir diese Baunebenkosten senken können. dass man eben auf standardisierte Produkte, auf standardisierte Prozesse, auf Systeme zurückgreifen, die Geld sparen.
Das klingt nach total viel Potenzial noch für die Zukunft.
Ohne Ende.
Das ist auch schon mein Stichwort. Ich habe auch einen Innovator im Baubereich von Openly Systems, den Andy Kehl im Ohr, der, glaube ich, bei einem LinkedIn-Post mal geschrieben hat, es ist so ein Nokia-Moment. Also er hat die Bauwirtschaft verglichen mit dem, was die Telefonindustrie erlebt hat, bevor das iPhone gekommen ist. Man kennt das auch von Kodak und Digitalfotografie. Würden Sie sagen, dass die Bauwirtschaft tatsächlich an so einem Punkt ist?
Also das ist ein Generationenthema, glaube ich, bei uns. Das geht nicht so schnell technologiegetrieben. Aber ich möchte einen Fokus legen. Es gibt zum Beispiel tolle Startups, die sich aktuell bilden. Und es gibt auch Venture Capital Firmen, zum Beispiel Cybernetics in Boston, der Fadi Saad, mit dem sind wir im regelmäßigen Austausch. Der investiert zum Beispiel sehr viel in Startups in der Bauindustrie. Und hier kommen schon irre Verbesserungen, Optimierungen ans Tageslicht. Und die Firmen, wie gesagt, es ist die Wirtschaftlichkeit, die zählt. Also wenn ich heute ein Produkt auf den Markt bringe, in dem ich den Gerüstbau um 30% Kosten reduzieren kann, dann wird es eine Technologie sein, die sich Schritt für Schritt umsetzen wird. Und so funktioniert Bauwirtschaft. Also wir müssen wirtschaftliche Lösungen denken, die lassen sich auch umsetzen und das nehmen die Bauherren, die Architekten, die Investoren, nehmen das auch an.
Ja, vielen Dank, Herr Bader. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sie hatten ein Gespräch mit Thomas Bader, Geschäftsführer von Leipfinger Bader. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören im Architektur- und Bauforum. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Redaktion, Regie und Technik, Stefan Böck. Weitere Informationen und unseren Newsletter finden Sie wieder auf www.handwerkundbau.at. Vielen Dank fürs Zuhören.